Ich möchte gern mit euch einen Text lesen, ich glaube, ich habe den schon mehrfach in Predigten verwendet, und zwar ist das Offenbarung 21 und dort die Verse 1 bis 4. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, ich vermute, dass vielen von euch dieser Text sehr, sehr gut vertraut ist. Es ist nach der Offenbarung eigentlich das gute Ende, dass Gott bei den Menschen wohnt. Und hier steht: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ich habe einmal gehört, dass es hier eigentlich heißt: Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Nicht darum habe ich auch vom Zelten angefangen. Also, dass Gott sein Lager bei uns Menschen aufbaut. Und vielleicht ist es nichts Neues, dieser Text. Ich habe ihn auch schon oft gelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig begreifen, glaube ich, kann ich das nicht. Und vielleicht habe ich es auch noch nicht so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Aber ich bin sicher, dass es ja etwas ganz Großartiges ist, eine ganz großartige Verheißung, die uns Gott gibt, dass am Ende alles gut ausgeht und dass am Ende Gott bei uns ist und wir Gemeinschaft mit Gott haben. Ja, meine Predigt hatte ich als Datei gespeichert: Wohnen und Reisen. Ich denke, Wohnen, Reisen, da haben wir viel, auch eigene Gedanken, jeder wahrscheinlich andere. Die einen, die sind vielleicht lieber zu Hause, die anderen sind lieber auf Reisen oder sie freuen sich dann, wenn sie wieder zu Hause sind. Wohnen ist auf jeden Fall ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ich muss sagen, ich habe gestern die Nachrichten gehört und ich war ganz betrübt, als ich gehört habe von den vielen Flüchtlingen in Syrien, auch viele Kinder, also mehrere Millionen, die auf der Flucht sind, die ihre Eltern verloren haben oder vielleicht nicht wiederfinden. Und ich stelle mir das so vor, dass sie herumirren. Und bei uns weiß man ja, dann und dann haben wir unsere Mahlzeiten, aber für die ist das gar nicht selbstverständlich. Und ich möchte nicht, oder es schmerzt mich, also daran zu denken, in wie großer Not manche Menschen leben müssen. Wohnen, Flüchtlingslager, Sozialwohnungen, es ist wohl, habe ich gehört, in den letzten 15 Jahren versäumt worden, ausreichend Sozialwohnungen zu bauen. Und nun ist der Bedarf da. Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren mal gehört, ach, die sich leisten können, die bauen sich doch ein Haus, die brauchen doch keine Wohnung. Aber natürlich brauchen immer Menschen eine Wohnung. Und Wohnen ist auch Ausdruck unserer Persönlichkeit. Es gibt Stadtviertel, nicht wo ich wahrscheinlich abends mich nicht auf die Straße trauen würde oder nicht möchte, dass meine Frau da abends rumgeht. Dann gibt es wieder sehr ruhige, schöne Gegenden. Und ja, wer sich's leisten kann, der hat natürlich ein schönes Haus, ein König, ein Schloss, eine Residenz. Und da kann man fragen, wo wohnt denn Gott? Wir verehren Gott als den Herrscher über alle Herrscher, als den König über alle Könige. Da ist doch kein Schloss groß genug für ihn. Ich glaube, das größte Schloss wird wohl Versailles bei Paris sein. Viel zu klein. Es gibt auch noch ein ganz großes Schloss, das wusste ich gar nicht, das ist fast genauso groß bei Neapel. Aber auch das wäre eigentlich für Gott zu klein. Wo wohnt Gott? In den prächtigsten Palästen? Nein, bei uns. Wohnen, das bedeutet auch immer Gemeinschaft. In einer Wohnung, ich denke, ist es eigentlich nie so, dass dort wie in Gepäckschließfächern die Schlafplätze sind, sondern dort möchte man auch einen Tisch haben, an dem man sitzt, an dem man isst, an dem man sich unterhält. Und darum ist Wohnen immer auch mit einer Gemeinschaft verbunden oder auch einer Gemeinschaft, die man sich wünscht. Viele wohnen natürlich auch allein. Und so hat Gott, als er das Volk Israel befreit hat und sie buchstäblich in die Wüste geschickt hat, dann hat Gott gesagt, ich wohne bei euch in der Wüste. Es wird sicherlich jeder Mensch damals gesagt haben, das ist kein schöner Ort, aber Gott wollte dort sein, weil sein Volk dort war. Und Gott hat beim Volk wohnen wollen, das durch die Sklaverei kein besonders angenehmer Umgang, vermute ich, war. Ich weiß nicht, ob wir gerne in so einer Nachbarschaft wohnen würden, mit relativ rohen Persönlichkeiten und Nachkommen, die auch nicht immer besonders sympathisch waren. Also ich würde mal sagen, die U-Bahn-Schläger, die waren auch nicht, oder die sind auch nicht viel besser als die gewesen in vieler Hinsicht, aber Gott möchte bei ihnen wohnen. Und er schreibt in 2. Mose 25, Vers 8, in 2. Mose 25, die Verse 8 und 9, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. In der Bibel, da wird das Heiligtum, die Stiftshütte als Wohnung bezeichnet. Ich habe gezählt, also ich habe bei 50 aufgehört. Also so oft wird das als Wohnung bezeichnet, dass Gott mitten in seinem Volk wohnen wollte. Und er wollte dort auch einen Ort schaffen, in dem Heiligtumsdienst, einen Ort der Vergebung, einen Ort, wo den Menschen, wo sie ein gutes Gewissen bekommen konnten, wo sie von ihrer Schuld befreit werden sollten und wo eben durch die Feuersäule und die Wolkensäule die Gegenwart Gottes immer auch sichtbar sein sollte. Und eben auch durch den Rauch, der dort aufstieg, sichtbar war die Vergebung. Und so ist Gott, soweit ich weiß, von meinem Religionslehrer, also der Gott, den wir aus der Bibel kennen und zu dem wir beten, ist der einzige Gott, der zu den Menschen gekommen ist. In allen anderen Religionen, da konnte man durch Heiligkeit oder durch einen bestimmten Status der Reife in den gottähnlichen Zustand kommen oder vielleicht pilgern an einen besonders heiligen Ort. Aber dieser Gott, der kommt zu den Menschen. Also vielleicht ein schönes kleines Detail des Priesterdienstes. Die Priester hatten ja sehr prächtige Gewänder. Und eigentlich als auffälligster Schmuck, oder so wie ich ihn von den Bildern her kenne, waren eigentlich die Edelsteine, die sie hatten auf der Brust, auf der Brusttasche und auf den Schultern. Und dort sollten die Namen der 12 Stämme Israel eingeschrieben werden. Dass also sie am Herzen und auf den Schultern getragen werden bei diesem Priesterdienst. Und ich denke, das ist auch etwas, was die Liebe Gottes zu uns sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Und ich wünsche uns allen auch diese Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich wissen aus der Bibel, dass die Stiftshütte nur ein Symbol war, unter anderem auch für den Opferdienst Jesu. Und heute wissen wir, es ist Jesus im himmlischen Heiligtum am Opferdienst und er war selbst das Sündopfer, für das der Brandopferaltar ein Symbol auch war. Es ist ein ganz großes Wunder, dass dieser Gott, als Jesus auf die Erde kommt, um bei den Menschen zu wohnen, sich klein macht, die Göttlichkeit beiseite legt, um uns begegnen zu können, in einem ganz bescheidenen Stall also aufwächst. Ich bin froh, dass meine Frau dort nicht entbinden musste. Und wenn wir uns auch so unsere Kinder vorstellen, würden wir gern ein Kind in eine Umgebung geben, die feindselig ist. Und so hat Gott sein Kind, seinen Sohn zu uns Menschen gegeben. Ich meine, wenn die Kleine zur Oma geht oder so, das würden wir ja noch akzeptieren. Aber Gott hat eben sein liebes Kind, seinen Sohn und Gott selbst zu sehr unangenehmen Menschen in eine ganz feindselige Umgebung geschickt. Und dieser Jesus, bei all seinen Lehren war es ihm immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Ich lese einmal aus Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In Christus hat dieses Wort, was die Welt geschaffen hat, unter uns gewohnt als Mensch. Und etwas später in Johannes 14, Vers 1 bis 4, Da sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. An dieser Stelle sollten wir vielleicht uns einmal überlegen, mit wem wir gern zusammenwohnen würden. Es gibt ganz bestimmt Menschen, die uns sympathisch sind oder die wir auch mögen, und wir sind vielleicht traurig, dass wir von ihnen getrennt sind durch eine Entfernung. Und wir wären sehr froh, wenn wir mit ihnen zusammenziehen könnten. Aber hier spricht er zu Menschen, zu unvollkommenen Menschen. Und er sagt also, dass er und sein Vater mit diesen Menschen also Gemeinschaft haben möchte in ihrer Wohnung. Und etwas weiter in demselben Kapitel Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und auch im hohenpriesterlichen Gebet, im Vers, Entschuldigung, in Johannes 17, also ein paar Kapitel weiter, in Vers 24, da heißt es: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Und wir wissen, dass Jesus, um diesen Zugang zu öffnen, war sein Opfer am Kreuz notwendig. Und für die Jünger war das also ganz bestimmt ein sehr verstörendes und einschneidendes Erlebnis. Aber auch dort hat Jesus nach seiner Auferstehung die Menschen durch seinen Heiligen Geist in Verbindung zu sich erhalten. Und die Jünger nach der Auferstehung von Jesus und nach der Himmelfahrt, die haben die Gemeinschaft gesucht. Ich denke, das ist jetzt auch ein Vorbild für uns. Ich lese mit euch Apostelgeschichte 1. Und dort die Verse 12 bis 14. Apostelgeschichte 1, die Verse 12 bis 14. Also es ist unmittelbar nach Christi Himmelfahrt. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und hier die Jünger: Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Ich denke, nach so einem Erlebnis wie der Kreuzigung und der Himmelfahrt, da hätten die die Jünger auch sagen können, ich muss das erstmal verdauen. Ich muss erstmal mir selbst im Klaren werden, was das alles zu bedeuten hat. Aber hier sehen wir ganz klar, sie haben die Gemeinschaft gesucht. Und das ist eigentlich auch das Vorbild für uns. Für uns am Sabbat, aber auch in der Woche, wenn es möglich ist, dass wir an unsere Geschwister denken. Wer hat heute einen wichtigen Termin? Wer hat Probleme? Wer ist krank? Und auch Gott fragen, für wen auf meiner Gebetsliste? Das ist eine gute Sache, eine Gebetsliste, aber die wird dann immer länger. Und dass Gott uns dann sagt, ja, bete heute besonders für ihn oder für sie. Und auch diese Gemeinschaft, indem ich für andere bete, mache ich mir ja ihre Anliegen zu eigen. Dadurch werden wir einig im Gebet. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, ja, ich bete für mich und du betest für dich, sondern wir beten zusammen. Und da hatte meine Frau mir ein schönes Erlebnis erzählt oder eine schöne Erfahrung. Sie hat ja in der Altenpflege gearbeitet auf einer Station. Und klar, die Arbeit ist stressig und man braucht bestimmte Dinge. Und da war eine Station, die hat immer alles bekommen. Und die andere Station, die hätte diese Sachen auch gern gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, was man dort braucht. Und die hat das irgendwie leider gar nicht bekommen. Und dann sagte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, meine Frau oder mein Schwiegervater, meine Frau, sagte, ja, aber die sind sich einig. Die gehen dann gemeinsam zur Stationsleitung hin und sagen, wir brauchen das und das. Und bei den anderen hat vielleicht jeder Einzelne mal ist da mal hingegangen und hat es dann leider nicht bekommen. Und darum macht uns diese Einigkeit auch im Gebet, im gemeinsamen Freuen und Bangen, die macht uns da sehr stark. Und ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass wir eine Gemeinde haben, dass Gott sie gegründet hat, dass sie nach 2000 Jahren immer noch da ist. Und wir sollten das wirklich von ganzem Herzen nutzen. Ja, wenn wir dann nur ein paar Verse weiter lesen, ich werde es jetzt auslassen, da haben wir das Pfingstwunder. Es sagte mal jemand, es war genau 10 Tage später, wo der Heilige Geist ausgeschüttet wurde. Das heißt, es kam nicht zufällig, in Anführungszeichen, sondern in eine Gemeinschaft, wo die Menschen gerungen haben und wo sie einig waren. Und so, das wollte ich nur, es ist sehr wichtig, aber ich werde es nur kurz ansprechen, so ist uns Gott durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig. Und so können wir Gemeinschaft haben bis heute. Und es heißt ja, da muss ich mal schauen, in 1. Korinther, aber wir müssen es nicht aufschlagen, also dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollten. Das heißt, auch wir sollten eine Wohnung für Gott und seinen Heiligen Geist sein. Ja, bei dem, gehe noch einmal zurück bei der Einweihung des Tempels, des salomonischen Tempels. In 1. Könige 8, Vers 27, also ihr braucht da nicht so hin und her zu blättern, ich lese es einfach mal vor. Da sagt Salomo, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Und in Jesaja 57, Vers 15, da steht, und ich werde da nicht selten emotional, wenn ich das lese. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und da wird mir eigentlich schon schwindelig, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Also hier hat Gott verheißen, wenn es bei dir drunter und drüber geht, wenn du vielleicht in deine Wohnung, vielleicht auch die Wohnung deines Lebens, niemand reinlassen möchtest, weil da alles vielleicht nicht gerade einladend ist, dann möchte ich gerne bei dir wohnen. Wenn dein Herz sich sehnt danach, nach Gemeinschaft, nach Gerechtigkeit, wenn ich auch viel einfach leide unter der Welt und sage, ich lieber Gott, ich kann das ohne dich nicht ertragen, dann wird Gott gerne bei uns wohnen. Und das ist eigentlich der Gedanke, den ich als drittes betrachten wollte, dass Gott in uns wohnt, in uns Wohnung nimmt. In 1. Petrus 2, Vers 5, da steht: Und auch ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt, wir selbst sind lebendige Steine am Tempel. Und Gott will in uns, jedem einzelnen Stein, wohnen und natürlich auch in der Gemeinschaft der Gemeinde. So, ich möchte gern noch ein paar Verse aufschlagen. Ich werde versuchen, sie zu lesen in der Reihenfolge, wie sie in der Bibel stehen. Und zwar ist der erste in Galater 2, Vers 20. Korinther, Galater. In Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ein kleiner Nebensatz: der mich geliebt hat. Ich denke, das ist sehr wertvoll, wenn wir jemanden haben, von dem wir sagen können, er liebt mich. Viele Menschen können das nicht sagen, weil sie sich auf Menschen verlassen, die sie enttäuschen. Und unsere Liebe ist auch unvollkommen. Aber in Gott haben wir einen, dessen Liebe wir uns immer sicher sein dürfen. Dann würde ich noch gerne aufschlagen Epheser 2, Galater, Epheser, nur ein Kapitel weiter. Auf Epheser 2, Vers 22. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier haben wir wieder die Wohnung Gottes im Geist, in uns und nicht in irgendwelchen prächtigen Palästen. Und dann im nächsten Kapitel, Epheser 3, Vers 17. Oder ich lese den Satz im Zusammenhang ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das heißt, dass Gott in uns wohnen möchte, bei uns wohnen möchte, ist eigentlich, dass er seine Liebe zu uns mitbringt. Und wir dürfen wissen, wir sind von ihm geliebt und wir dürfen auch Ja zu uns sagen und wir dürfen uns auch selbst annehmen und sagen, wir sind wertvoll. Und dann würde ich gerne mit euch lesen, Kolosser 3, Kolosser 3 und den Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander mit aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Also dies ist vielleicht ein guter Hinweis, uns zu helfen, nicht, dass Jesus in uns wohnt, dass wir uns immer an ihn erinnern und auch ermahnen, ermutigen. Ich glaube, dieses Ermahnen heißt eigentlich ermutigen mit Liedern und dass wir auch die Gemeinschaft auch dadurch pflegen, dass wir einfach ein fröhliches Lied singen, dass wir vielleicht mal das Radio ausschalten und ein Lied singen oder auch still singen, wo wir Gott ehren und sagen, lieber Gott, ich freue mich so, dass du bei mir sein willst. Und ich will es auch gerne. Ja, ich bin fast am Ende. Ich möchte euch noch bitten, noch ein paar Seiten weiter zu blättern. Und zwar zum ersten Johannesbrief. 1. Johannes 4. So, das ist ein längerer Abschnitt. Ich kann euch und mich selbst immer nur ermutigen, das alles zu lesen, die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir nicht nur Gott lieben sollen, sondern auch unsere Brüder. Aber ich würde gern mit euch ab Vers 12 lesen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich denke, dass sich jeder Mensch nach Liebe und Annahme sehnt und dass wir sie in Gott geschenkt bekommen, überreichlich, wie wir es menschlich kaum begreifen können. Nicht, wenn ein Mensch sich für einen anderen aufopfert, das ist schon eigentlich etwas ganz, ganz Besonderes, wo vielleicht auch der eine sein Leben gibt, damit ein anderer leben kann. Das ist eigentlich etwas ganz, ganz Großartiges, was zu Recht auch sehr bewundert wird. Aber hier ist eben ein Gott, der sagt, ich gebe mein Leben für gefallene Menschen, für Menschen, die sich auch ein goldenes Kalb gebaut haben, die von mir abgefallen sind. Ich meine, wir dürfen natürlich nicht dabei stehen bleiben. Wir müssen Gott annehmen. Aber hier sehen wir etwas von der Liebe Gottes und ich möchte uns alle ermutigen, das anzunehmen und Gott dem wir vielleicht schon viele Jahre nachfolgen. Und ich glaube, die meisten von euch, die kennen diese Texte schon sehr gut. Aber dass wir uns das täglich neu vergegenwärtigen. Und da haben eigentlich meine Frau und ich eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Ist erst vielleicht drei Wochen, dass wir uns doch nicht nur für uns selbst Andachten machen und ab und zu mal zusammen, sondern dass wir uns einfach sagen, wir wollen morgens ganz früh die Zeit gemeinsam verbringen mit Gott und abends eigentlich das Letzte, was wir tun, soll auch diese Andacht sein. Und ja, wir haben dadurch einen großen Segen erlebt. Und ja, und da möchte ich uns alle dazu ermutigen. Gott will bei uns wohnen. Er wollte bei seinem Volk wohnen. Und er will in seiner Gemeinde wohnen, in uns und Gemeinschaft haben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schafft Gemeinschaft. Er ist ein Mittler zwischen Christus und uns. Und er schafft auch füreinander Gemeinschaft. Die erste Auswirkung des Heiligen Geistes war ja, dass sie die anderen verstanden haben in ihrer Sprache. Und ich denke, vielleicht ist es für uns manchmal auch ein Problem, dass wir den anderen nicht verstehen können. Und so möge uns Gott das Herz öffnen, dass wir alle dort abholen können, wo sie sind. Der Heilige Geist schenkt uns die Sehnsucht nach Erlösung, vielleicht auch die Aufmerksamkeit für die Dinge, die im Argen liegen in der Welt, das Bedürfnis zu beten und Gemeinschaft zu haben. Und da ist wiederum die Gemeinschaft mit Jesus im Abendmahl, was wir als Gemeinde auch feiern, ein ganz großartiges Symbol, wo Jesus von sich gibt, das Brot für unser Leben. Und was für mich, und vielleicht sind wir Adventisten da etwas gesegnet, dass dadurch, dass wir uns auch mit dem Alten Testament beschäftigen und auch mit der Stiftshütte und den Symbolen, die manchmal vielleicht auch ein bisschen sehr ausführlich geschildert sind, da dürfen wir wissen, dass dieser Gott derselbe ist, dass er schon genau damals seinen Kindern das Gleiche geschenkt hat, was er uns heute auch schenkt. Ja, und zum Abschluss möchte ich gerne mit euch noch zwei Verse lesen. Die sind beide aus der Offenbarung. Also einmal, was ich schon am Anfang gelesen habe, also Offenbarung 21 und dort in Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Als ich jünger war, da habe ich oft von schönen Städten geschwärmt. Also Günzburg kannte ich damals noch nicht. Ich wäre bestimmt begeistert gewesen. Aber ich habe geschwärmt von New York und Paris und da habe ich gesagt, ja, da möchte ich gerne, wenn ich reich wäre, hätte ich da gerne eine Wohnung. Also in beiden Städten. Und heute würde ich sagen, ach, das wäre mir gar nicht so wichtig. Ich bin glücklich da, wo meine Lieben sind, meine Familie, und da ist fast egal, an welchem Ort wir dort sind, weil ich bin gerne bei Menschen, die ich liebe und von denen ich geliebt werde. Und das dürfen wir aus diesen Texten lernen. Das möchte Gott auch. Er möchte sein Zelt, seine vielleicht bescheidene Hütte bei den Menschen und den Wesen aufschlagen, die er lieb hat. Gott segne uns in dieser Gewissheit und schenke uns jeden Tag Freude darüber. Amen.